Ein Coming-out ist eigentlich nie so richtig einfach. Die Aufregung und die Zweifel sind meist riesengroß. Kein Wunder, denn die Folgen eines Coming-outs können unter Umständen richtig verheerend sein. Easy spricht in dieser Folge mit mir über ihre Coming-outs. An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Kurz werden wir auch über das Thema Suizid sprechen. Wenn ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlt oder weitere Informationen oder Hilfsangebote benötigt, schaut einfach in die Shownotes dieser Episode. Ihr hört Gay Mom Talking, euren queeren Familienpodcast. Ich bin Madita Haustein und freue mich jetzt gemeinsam mit euch auf das Interview mit Easy.
Hallo Mama, hallo Mami.
Liebe HörerInnen, ich nehme euch heute mit zu einem Interview, zu einem ganz besonderen Interview an einem sehr besonderen Ort. Naja, so besonders ist er nicht. Wer regelmäßig Gay Mom Talking hört, war sogar schon mal hier an diesem Ort im Innenhafen Duisburg. Ich sitze hier bei einem kleinen, aber feinen Picknick, was wir noch gar nicht so richtig ausgepackt haben, weil wir dachten, jetzt mit vollem Mund euch einen hier vorzumampfen, kommt nicht so gut an. Aber ich sitze hier und fühle mich sehr wohl, denn ich bin in reizender Begleitung, möchte ich sagen.
Vielen Dank.
Und mit einem Kompliment zu starten ist immer gut, dachte ich. habe ich so gelernt, sollte man so machen. Easy, stell dich doch einfach mal selbst vor, denn du weißt mehr über dich als ich.
Ja, ich bin Izzy, ich komme aus Solingen, bin 21 Jahre alt, bin Parteimitglied bei den Grünen und bin intergeschlechtlich sowie genderfluid.
Genau. Du hast jetzt schon mal alle Fakten auf den Tisch gelegt, sozusagen. Grob, genau. Es wartet natürlich noch viel mehr auf euch, was Izzy uns zu erzählen hat. Izzy, du hast dich ja proaktiv mit mir in Verbindung gesetzt und ein Thema vorgeschlagen, was du gerne mit mir besprechen möchtest. Erzähl doch mal, was das für ein Thema ist und warum es dir so wichtig ist, darüber heute zu sprechen.
Bei dem Thema geht es im Prinzip darum, wie queere Menschen in Familien aufgewachsen sind, die an sich nicht queer sind, sondern oftmals hetero geprägt und dass da viele Probleme entstehen können, war auch bei mir in der Kindheit so und mir war es jetzt auch wichtig, dass man die Seite mal anhört und auch da irgendwie Repräsentanz schafft und vielleicht auch ein bisschen mehr Akzeptanz.
Mhm. Genau. Ja, es ist ja bei den meisten queeren Menschen so, dass sie in Familien groß werden, die nicht queer sind. Also natürlich nicht bei allen, aber bei den allermeisten ist es so. Meine Eltern sind auch nicht queer, kann ich ja schon mal spoilern. Also ich habe da natürlich auch meine Erfahrungen gemacht. Und ja, wir sprechen heute über dieses komische Wort Coming Out. Ich finde ja, das ist eigentlich, es hat irgendwie sowas Zwanghaftes, diese Vokabel. Ne? Also es gibt ja auch diesen Begriff Inviting In, also dass man sagt, so, ne, ich oute mich nicht, weil ich dazu irgendwie gedrängt werde, sondern ich lade Menschen ein, an meinen Gefühlen teilzuhaben und mich ein Stückchen besser kennenzulernen. Aber soweit ist die Gesellschaft eben noch nicht, dass so ein Coming Out, so ein Inviting In auch etwas Positives sein kann. Also es ist natürlich was Befreiendes für uns als queere Menschen, aber aus meiner eigenen Erfahrung, Outing ist auch immer irgendwie aufregend, weil ich vorher nie genau weiß, wie die Menschen reagieren. Lass uns doch mal so einen kleinen Ausflug in deine Vergangenheit machen. Wann war denn das erste Coming Out, was du so noch in Erinnerung hast bei dir selbst?
Das ist jetzt 7 Jahre her, also da war ich 14. Da habe ich mich als Bi erstmal geoutet.
Bei deinen Eltern, oder?
Ja.
Mhm. Und wie war das? Kannst du dich erinnern?
Mit Bi kam die super klar, das war für die gar kein Problem. Weil es halt auch damals schon, glaube ich, mehr akzeptiert wurde als alles andere.
Mhm. Ja, finde ich auch. Also ich finde ja, wenn ich mir heute die Bi-Community so angucke, die tun mir so ein bisschen leid, so in unserer großen queeren Community, weil die manchmal nicht so ganz gesehen werden, manchmal auch nicht richtig ernst genommen werden und so. Also ich finde, die haben es auch nicht immer ganz leicht, aber so gesamtgesellschaftlich gesehen ist das natürlich ein einfacherer Weg zu sagen, ich bin bisexuell als ich bin schwul, lesbisch, trans, whatever. Und so rückblickend, würdest du sagen, dass du da, also hast du dich damals wirklich bi gefühlt oder würdest du sagen, dass das vielleicht auch so der erste einfachere Schritt für dich damals war?
Damals war es im Nachhinein jetzt so der erste leichte Schritt, ja. Mhm. Aber damals konnte ich mich halt damit auch identifizieren.
Mhm. Okay. Aber dann ging es ja noch weiter bei dir. Du hast ja nicht nur ein Outing in deinem Leben gehabt, sondern so ein paar mehr, ne? Wie ging es denn dann bei dir weiter?
Mit 16 habe ich mich erstmal als trans geoutet, als Transfrau. Und dann habe ich einen Rückzieher gemacht, weil es zu Hause zu Problemen kam, weil man nicht verstanden hat, warum ich denn trans bin, warum ich mich nicht als Junge sehe. Und dann war es so, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Also habe ich einen Rückzieher erstmal gemacht.
Mhm. Weißt du noch, wie du deinen Eltern versucht hast, das damals zu erklären? So als 16-jährige Person ist es ja für einen selbst auch total schwierig und verwirrend. Kannst du dich noch erinnern, was du da für Worte gewählt hast?
Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich bin nicht männlich. Ich fühle mich nicht wohl in dem Körper, in dem ich bin.
Hm.
Und dann kam halt diese Warum-Frage.
Mhm.
Aber eine Warum-Frage kann man nicht beantworten.
In dem Fall nicht. Nee, das, ja. Und waren deine Eltern denn da irgendwie bereit, sich noch weiter zu informieren oder dich irgendwie zu unterstützen?
Zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht.
Mhm.
Und das war halt auch für die alles eine schwierige Zeit.
Warte, wir lassen mal ganz kurz hier das Wettrennen an uns vorbeifahren. Oder? Ne, die legen den Rückwärtsgang ein. Hier ist gerade eine Familie mit zwei Kindern hinter uns aufgetaucht mit Fahrrad und Dreirad. Und ich dachte, jetzt würde hier ein wildes Wettfahren starten, aber wir haben uns gesehen und haben aufgegeben. Entschuldige, Isi, da musste ich dich jetzt kurz unterbrechen, weil man hätte dich nicht gehört.
Alles gut.
Okay, also zum damaligen Zeitpunkt waren deine Eltern dazu nicht bereit. Es ist natürlich super traurig, dass du dann als Teenager dann für dich die Konsequenz gezogen hast, okay, ich ziehe das wieder zurück. So, ne? Also wie haben denn deine Eltern darauf reagiert? Haben die dich da dann ernst genommen? Oder?
Das war für die dann einfacher.
Ja, okay.
Und haben es dann so hingenommen.
Mm. Hast du denn zum damaligen Zeitpunkt dich schon irgendwie äußerlich verändert? Also was dein Kleidungsstil
Nein.
oder so? Okay.
Das ging halt nicht, weil die Umstände einfach nicht gegeben waren.
Ja. Und hast du dich denn, abgesehen von deinen Eltern, damals jemand anderem öffnen können? Also FreundInnen oder jemand anders?
Ich habe damals versucht, meiner Klassenlehrerin das zu sagen. Weil die hat das als Phase abgestempelt.
Oh Gott. Ja. Es ist nur eine Phase. Ja, das ist schade, dass LehrerInnen da immer noch zu einem großen Teil nicht gut geschult sind einfach. Ne? Also das ist was total wichtig ist. Also welcher erwachsenen Person sollen sich junge Menschen denn anvertrauen, wenn nicht den Personen im Schulumfeld? Ne? Also das ist nun mal der Ort, wo jeder junge Mensch hingehen muss und wo er am besten auch vertrauensvoll aufgehoben sein soll. Ne?
Meine Schule war alles andere als vertrauensvoll und gut aufgehoben.
Oha, okay. Okay, aber diese Person war einfach die einzige Erwachsene, wo du dachtest, da ist das Thema gut aufgehoben?
Ich muss das einfach loswerden.
Ja, verstehe ich. Ja.
Um aus meinem Herzen keine Mördergrube zu machen.
Oh ja, gutes Zitat. Ja, das passt gut. Ja, aber okay, wenn diese Person dich dann auch nicht wirklich ernst genommen hat, ist das natürlich...
Konnte ich ja damals nicht wissen.
Ja, na klar, na klar.
Man schaut den Leuten nur vor den Kopf.
Ja, selbstverständlich. Ja, und wenn diese Person dann auch sagt, naja, das geht schon vorbei, das ist nur eine Phase, dann hat dich das wahrscheinlich noch mehr verunsichert. Und da kann ich gut verstehen, dass die 16-jährige Isi dann gesagt hat, nee, dann haben die Erwachsenen wahrscheinlich recht, dann passt es doch nicht zu mir. Ne? Aber ich meine, ich sehe ja jetzt heute, wie du vor mir sitzt. Ich kann dich ja vielleicht mal kurz beschreiben. Eine farbenfroh gekleidete Person mit sehr coolen Schuhen. Ich nenne jetzt einfach mal die Marke, weil wir gerade schon drüber gesprochen haben. Also mit Vans-Tourenschuhen, mit der Trans-Flagge und der Pride-Flag auf der anderen Seite. Mit langen blonden Haaren, Make-up und Wimperntusche. Also du bist ja heute bei dir angekommen, so wie du auf mich wirkst. Aber bis dahin war es ja ein weiter Weg. Wie ging es denn dann nach diesem fast coming out als trans mit dir weiter?
Dann habe ich mit 18 dann als Bahn geoutet, weil das war dann so, okay, mir ist das Geschlecht von anderen egal.
Aha.
Weil der Charakter für mich wichtiger ist, weil der muss mich überzeugen und nicht das Geschlechtsteil der Person.
Ja. Okay, aber du warst, du bist da trotzdem als Cis-Mann noch aufgetreten, hast als Cis-Mann gelebt und bist dann auf die Suche nach deiner sexuellen Identität gegangen, sozusagen. Ne? Ja. Ah, okay. Ja, viele Baustellen, die du da zu bearbeiten hattest in der Tat. Und wie war denn, wenn ich das mal so indiskret fragen darf, wie war denn dann so als 18-jährige Person dein Liebesleben? Hast du die Pansexualität auch so ausgelebt oder war das eher was Inneres für dich, um deine Identität zu finden?
Das war erstmal was Inneres für mich, um meine Identität zu finden. Meine erste Beziehung hatte ich mit 20.
Mhm. Das war ja quasi vorgestern. Also ja. Ist ja noch nicht lange her. Okay. Und erzählst du uns ein bisschen davon, wie das so war, die erste Beziehung, wenn man so viel Struggle vorher hatte?
Es war sehr turbulent. Einfach auch durch mein Kindheitstrauma, was die Beziehung auch beeinflusst hat irgendwo. Die Beziehung hat auch nur 3 Monate gehalten tatsächlich, weil meine Partnerin einfach selber viele Probleme hatte und ich dann gesagt habe, ich muss auf mich gucken. Was mich auch einfach zu dem Zeitpunkt nochmal zum Tiefpunkt gebracht hat meines Lebens.
Was ist der Tiefpunkt deines Lebens gewesen?
Da hatte ich meinen ersten Suizidversuch.
Okay.
Am Ende der Beziehung.
Weil die Beziehung, also das Ende der Beziehung noch so den letzten Stoß sozusagen gegeben. Also magst du davon berichten, wie es dazu kam?
Es war einfach sehr viel passiert. Ich habe letztes Jahr das erste Mal angefangen, über mein Trauma zu sprechen. Dann bin ich in die Politik gegangen, war wieder aktiver geworden und es kam einfach zu viel Diskriminierung, auch in meinem Berufskolleg und das zieht ja schon einen runter.
Ja, natürlich, klar. Diskriminierung, weil ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen zeitlich was übersprungen, weil du dich inzwischen als Trans-Person geoutet hattest, auch offiziell und auch mit äußerlichen Veränderungen begonnen hattest und so weiter, kam daher die Diskriminierung.
Ja.
Ist es für dich okay, mal so ein Beispiel zu nennen oder so? Also für Menschen, die jetzt...
Ich hatte jetzt meinen Personenstand geändert gehabt, letztes Jahr Februar. Und dann hatte ich halt die Rechte einer Frau im Prinzip.
Ja.
Und dann hatte auch einen weiblichen Namen, etc. Weil ich durfte nicht in die Frauenumkleide mich umziehen. Ich durfte nicht auf die Frauentoilette.
Wer hat das entschieden?
Die Schulleitung.
Boah.
Aus dem Grund, da ich Mitschüler habe, die aus ethnischen Gründen nicht mit Transpersonen in einen Raum können.
Und du als Frau sollst aber mit den Männern dich dann umziehen. Das ist dann okay für die Schulleitung.
Oder weilweise auf der Toilette.
Oh, toll. Das ist aber ein Zugeständnis. Ach du Scheiße. Oh Gott, da muss noch so viel passieren, so, ne? Also im Schulsystem, natürlich auch in der gesamten Gesellschaft. Aber das sind wahrscheinlich war es für die Schulleitung eine Kleinigkeit, ne? Wahrscheinlich haben die gedacht, naja, Izzy soll sich jetzt mal nicht so anstellen. Wir sind ja schon irgendwie zuvorkommend und ermöglichen ja viel. Aber was das für einen Menschen bedeutet, sich dann in der falschen Umkleide umzuziehen, auf die falsche Toilette zu gehen und einfach ausgegrenzt zu werden und dann noch so diese, ich mache jetzt mal so ganz dicke Anführungszeichen, die Möglichkeit zu erhalten, sich auf der Toilette alleine umzuziehen. Was ist das denn? Also das ist ja wirklich ganz schrecklich. Okay, und das hat dich einfach so zermürbt mit der Zeit, dass du einfach verzweifelt.
Ich habe mein Fachabitur abgebrochen nach meiner Ausbildung.
Ja. Und hast die Schule dann verlassen? Oder was war
Ich habe erstmal pausiert im Prinzip. Weil ich dann nochmal in die Klinik gegangen bin, wegen meinem zweiten Suizidversuch. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt versuche ich erstmal wieder im Leben anzukommen, mit mir im Reinen zu sein und anderen eine Perspektive zu zeigen.
Ja, das finde ich, ja, also wir sind ja gerade hierhin spaziert. Ich habe dir schon gesagt, wie bewundernswert ich Menschen finde, die aus so viel Scheiße, die sie erlebt haben, doch noch etwas Konstruktives bauen können, um anderen zu helfen. Also es geht ja natürlich geht es um dich, also du möchtest selbst glücklich sein, aber du erzählst uns ja später noch ein bisschen von deinem politischen Engagement. Da geht es ja auch vor allem darum, einen Weg zu ebnen für die, die es noch vor sich haben. Ne? Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Aber lass uns einfach mal der Ordnung halber, das ist hier ein ordentlicher Podcast, ne? Lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Wie war denn dein, kann man sagen, dein zweites Outing als Trans? Weil das als Teenager hast du dann ja zurückgenommen, aber irgendwann hast du ja gemerkt, doch, ich bin trans und hast dich dann ja erneut geoutet, ja, oder wie war das? Mit 19, okay.
Da habe ich mich aber auch erstmal bei meiner besten Freundin geoutet, mhm, und die habe ich damals über das Projekt Mentoring beim Anyway in Köln kennengelernt.
Oh, Anyway, Grüße gehen raus, toll.
Ja. Sorry. Und war damals meine Mentorin und mit ihr bin ich jetzt befreundet und dann habe ich mich auch noch bei meinen Eltern geoutet, dann auch bei meinen Großeltern, die mit im Haus leben. Und dann war es zwar ein bisschen offener und mehr Akzeptanz da, ja, aber wie immer kommt nochmal die Warum-Frage, die man halt nicht beantworten kann und auch nicht muss.
Nein, also ich finde ja ohnehin, dass Kinder und vor allem erwachsene Kinder ihren Eltern überhaupt keine Antworten schuldig sind, wenn sie das nicht möchten. Ne? Also es geht ja um den Menschen selbst und ich finde ja alle Eltern oder auch alle anderen Familienmitglieder, die auf diesem Weg mitgenommen werden, die sollten sich eigentlich geehrt fühlen. Eigentlich ist das ja ein großes Geschenk, dass ein Kind sich öffnet und ja auch die eigenen Gefühle und die eigenen Sorgen oder Wünsche mit den Eltern teilt. Ne? Also jedenfalls wünsche ich mir das so, dass meine Kinder immer das Gefühl haben, dass sie mit mir über solche Dinge natürlich reden können und dann freue ich mich darüber und werde sie nicht verurteilen. So, ne? Das nehme ich mir auf jeden Fall vor und das ist schade, dass manche Eltern dann so nachbohren irgendwie. Ne? Also konntest du denn irgendetwas darauf entgegnen? Hast du noch eine Erinnerung, wie du auf diese Warum-Frage, auf die es eigentlich keine Antwort gibt, dann doch geantwortet hast?
Ich habe irgendwann mit meinem Psychologen darüber gesprochen und der hat dann versucht, meinen Eltern das zu erklären und dass es halt kein Warum gibt, dass es einfach so ist, wie es ist.
Mhm. Und war das dann für deine Eltern einfacher, das zu akzeptieren, wenn eine Fachperson das dann erklärt? Oder wie hat sich das dann dadurch verändert?
Also, die haben das verstanden, dass es kein Warum gibt. Mhm. Aber trotzdem war halt wenig Verständnis erstmal überhaupt da. Dann habe ich, glaube ich, mit 20 erfahren, dass ich intergeschlechtlich bin.
Erfahren? Wie hast du das erfahren?
Weil meine Eltern ein altes Dokument gefunden haben aus einer Kinderklinik, weil ich ja wegen Harnwegsinfekt als kleines Kind operiert worden bin.
Ah, okay.
Und da was drin stand, was sie sich nicht erklären konnten damals. Und da stand im Prinzip jetzt übersetzt ins Hochdeutsche, dass ich mit verkümmerten Eierstöcken geboren worden bin. Und dadurch habe ich halt erfahren, dass ich auch intergeschlechtlich bin.
Und das hast du, also diese Dokumente haben deine Eltern auch erst wieder gefunden, als du erwachsen warst? Das ist ja seltsam, ne?
Ja, weil durch mein Trauma meine Blasenschwäche wieder angefangen hat.
Ja.
Und wir einfach abklären wollten, was da ist.
Ach so, und dann haben die so in alten Ordnern nochmal gewühlt und dann sowas gefunden?
Ja, und dann
gefunden.
Ist rein zufällig dabei.
Okay, ich muss sagen, das finde ich ein bisschen seltsam, dass deine Eltern entweder dieses Geheimnis sehr lange gehütet haben oder wirklich, als du noch Kind warst, da einfach nicht drauf geachtet haben. Das müsste ja eigentlich angesprochen worden sein, aber okay, als du ein Baby warst oder Kleinkind war, Intergeschlechtigkeit halt nochmal ein anderes Thema als heute. Ist ja heute schon ein Randthema, was immer noch viel zu wenig so beleuchtet wird, aber damals gab es das fast gar nicht. Also natürlich gab es das, aber ne, es hat ja halt keiner drüber gesprochen. Und okay, und was hat das für dich dann Klarheit gebracht, so im Erwachsenenalter? Oder was hat diese neue Info mit dir gemacht?
Also einerseits hat es mich irgendwo enttäuscht, weil ich einfach dann wusste, okay, ich kann jetzt keine Kinder bekommen, weil mir diese verkümmerten Eierstöcke entfernt worden sind.
Mhm.
Ohne die Zustimmung meiner Eltern damals.
Ach, das hatte ich jetzt gar nicht so daraus verstanden. Okay, da wurde dann also auch während du an den Harnwegen operiert wurdest, wurde dann einfach ohne Einverständnis. Ja. Das ist so schrecklich, das ist so ein Verbrechen und das tut mir sehr leid. Und das ist
war mir
schlimm.
Okay, vielleicht ist das der Grund, warum ich trans bin.
Ja.
Weil irgendwas fehlt in mir.
Ja, okay. Oh, da musst du ja schrecklich wütend gewesen sein, oder?
Ja.
Ja, oder, also ich bin ja schon wütend. Also, das sind nicht meine Eierstöcke. Also das ist ja, es ist so schlimm, dass Kindern und den dazugehörigen Erwachsenen ja auch sowas angetan wurde, zuhauf. Ne? Also da bist du ja leider nicht die Einzige, der so etwas widerfahren ist. Gut, aber dennoch war es ja wahrscheinlich irgendwie auch eine Erleichterung zu wissen, dass es diese Dokumente gibt, ne? Und es hat ja auch ein Stück so deiner Geschichte dann aufgearbeitet vielleicht, ne? Also ein Puzzlestück wieder reingesetzt, was vielleicht fehlte, ne?
Dann, als ich meinen Persag geändert habe, jetzt kommen wir wieder dazu.
Ach so, ja, wir müssen schön immer in der Reihenfolge bleiben, richtig? Dankeschön. Gut, du moderierst das hier.
Habe ich mich nochmal geoutet als Genderfluid, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht männlich, nicht weiblich, von den Geschlechterrollen auch hier und wollte mich nicht mehr zuordnen und habe dann halt durch meine letzte Beziehung halt auch das erst erfahren.
Mhm.
Meine Partnerin war selber genderfluid und irgendwo hat sie mir dabei auch geholfen, aber es war halt trotzdem schwierig.
Ja. Ja, aber auch so kurze Beziehungen zu den richtigen Menschen können einen natürlich auch nach vorne bringen, was so die Suche nach sich selbst angeht. Ne? Ja. Ja, klar. Hast du dir mal so überlegt, was du dir gewünscht hättest, wie deine Eltern hätten reagieren sollen?
Mehr mit Offenheit und Akzeptanz.
Hm.
Und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Liebe und nicht nur mit Angst.
Ja.
Und dieses Einigen.
Hm. Ja. Ich finde ja, man kann nicht queeren Eltern ja gar keinen Vorwurf machen, wenn sie irgendwas nicht verstehen oder nicht kennen oder vielleicht auch so Vokabeln nicht kennen wie Genderfluid und so, ne? Aber das sind ja die eigenen Kinder, die dann vor diesen Menschen stehen, schrecklich aufgeregt sind und ihr Herz öffnen und sich dann eben bei den Eltern outen. Und ich finde, bevor da irgendein Vorwurf, irgendeine Sorge oder sowas kommt, müssten die ihr Kind in den Arm nehmen und erstmal sagen, wir lieben dich so, wie du bist und alles andere, das finden wir jetzt heraus so und wir sind bei dir, ne? Wir stehen hinter dir und wir schaffen das so. Also das ist so etwas, was ich mir auch damals gewünscht hätte, als ich mich geoutet habe.
Gut,
ist ein langer Weg bei dir gewesen. Ach, guck mal, hier joggen ja alle. Hallo! Alle Eltern aus der Schule meiner Kinder joggen hier vorbei, führen ihre Hunde Gassi. Es ist ein ganz toller Platz um hier. Ich wusste gar nicht, dass er joggt. Grüße gehen raus an David. Ich weiß, du hörst diesen Podcast manchmal. Ich wusste nicht, dass du joggst. Ich setze mich jetzt jeden Sonntagvormittag hier hin und winke dir. Das ist ja toll. Ja, dass deine Eltern jetzt hinter dir stehen, ist super, zumal du ja auch noch bei ihnen wohnst. Aber da wird sich ja jetzt ja auch einiges ändern, hast du mir gerade schon erzählt. Was sind denn so deine Pläne, deine persönlichen Pläne so für die Zukunft? Wo soll es mit Izzy, die schon so viel Scheiße erlebt hat, in den nächsten Jahren hingehen?
Also jetzt erstmal Schritt für Schritt. Jetzt erstmal hoffentlich spätestens im Oktober dann fest ins betreute Wohnen für Menschen mit psychischen Problemen, um dann so ein bisschen Selbstständigkeit und das eigene Leben zurechtzufinden und zu ordnen.
Mhm. Genau. Worauf freust du dich da am meisten? Ist es auch nochmal so ein Schritt, so ohne die Eltern sich selber auch zu finden, ohne dass jemand immer diese Warum-Fragen zwischendurch stellt? Ja, okay.
Das ist schon Erleichterung irgendwo.
Mhm.
Ich weiß auch, dass wenn ich dann nachts mal eine Panikattacke habe, dass dann Leute da sind, die sich damit auskennen.
Mhm. Und deine Eltern kannten sich nicht aus, obwohl sie...
Die waren eher überfordert, aber das wären alle Eltern bei Panikattacken.
Ja, Ja, zumindest bei Panikattacken der Kinder stelle ich mir das tatsächlich überfordernd vor. Das stimmt natürlich. Ja, ich drücke dir da die Daumen. Ne? Es gibt jetzt so ein Probewohnen oder so heißt es ja. Ne? Also drücke ich natürlich alle beide Daumen, die ich habe, die drücke ich dir, dass das gut klappt und dass du dich da vor allem auch wohlfühlst. Jetzt will ich aber unbedingt auch noch mit dir über Politik sprechen, denn du bist ja auch gar nicht so unbekannt in der politischen Szene. Und erzähl doch mal ein bisschen davon, was du diesbezüglich so vorhast oder was du auch schon geleistet hast.
Ich habe mit 15 angefangen bei der FDP-Jugend, war damals im Wirtschaftssektor sehr tätig, weil mich das ganze Thema sehr interessiert hatte. Nach meinem Outing hatte ich erstmal 2 Jahre nichts gemacht. Bin aus der Partei ausgetreten. Dann kam die Bundestagswahl 2021. Da war eine Transperson in der Zeitung, die sich für den Bundestag aufgestellt hat, für den Listenplatz. Die war zufällig gar nicht so weit weg von mir. Dann habe ich geguckt, welcher Ortsverband das ist und habe mir dann die ersten Ortsgruppenstunden angeguckt. Der Grünen Jugend Leverkusen-Rheinberg, die jetzt nur noch Leverkusen und Rheinberg ist, also getrennt. Und bin dann meinem Vorbild gefolgt.
Wirst du dann irgendwann mal Bundeskanzlerin?
Nein.
Oder? Schade.
Ich bleibe lieber in der Landespolitik.
Okay. Wir haben ja gerade auch schon ein bisschen geplauscht über so die CSDs, die ja gerade so alle an uns vorbei dümpeln. Ne? Ist ja jetzt gerade so fast das Ende so der CSD-Saison. So ein paar vereinzelte kommen noch. Wie erlebst du die CSDs, die du besuchst?
Es ist anstrengend, aber auch sehr, sehr schön. Anstrengend aus dem Grund, da ich Autistin bin und viel mit Reizüberflutungen zu kämpfen habe dann. Aber im Prinzip ist es halt was Wunderschönes und Wichtiges, damit einfach mehr queere Sichtbarkeit, mehr queere Akzeptanz geschaffen wird.
Könntest du dir vorstellen, gerade weil du ja politisch auch aktiv bist, dass es auch mal ein CSD-Konzept geben könnte, wo Menschen mit Autismus oder meinetwegen mit einer Angststörung oder so auch einen Raum kriegen, wo sie ihre Vielfalt feiern können? Ist sowas irgendwie mal im Gespräch gewesen bei euch, bei den Grünen oder in deinem Gehirn einfach ganz allein?
Also klar ist das ein Thema. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass überhaupt Räume geschaffen werden für Menschen mit Beeinträchtigung. Weil da haben wir viel zu wenige für. Für queere Menschen haben wir schon was, aber die kennen sich halt nicht mit Menschen mit Beeinträchtigung aus.
Ja.
Oder sind oftmals überfordert. Und daher ist es jetzt auch erstmal als Zwischenziel wichtig, da auch was zu schaffen.
Ja. Stimmt, ne? Also diese Safe Spaces, wie man sie nennt, die sind natürlich nie für alle safe. Ne? Ja. Also das muss man ja wirklich leider so sagen, dass es da noch viel...
Und schon gar nicht barrierefrei.
Ja, habe ich nämlich auch gerade dran gedacht. Ne? Also da gibt es einfach noch viel zu optimieren in vielerlei Hinsicht. Ne? Und das... Fahrrad vorbeilassen. Das ist manchmal auch, glaube ich, gar nicht so einfach. Also schon aufgrund von Räumlichkeiten und Personal und Ausbildung der Menschen, die da sind. Aber cool, dass ihr da dran seid, genau. Und CSDs, das wäre dann so der Next Step. Das hat mich jetzt einfach nur mal interessiert, weil das aus meiner Sicht auch irgendwie sowas ist, was noch fehlt. Ne? Also, dass wirklich alle teilnehmen können und sich dabei gut fühlen. Ja, genau. Aber da bringst du ja auf jeden Fall eine wichtige Perspektive mit.
Ja. Aber wenn man nicht alleine sich traut, kann man auch irgendwie versuchen, Freunde einzubinden oder Familie. Und dann versuchen, mit denen zusammen dahin zu gehen.
Ja.
Damit man nicht ganz alleine dann da ist.
Du hast ja auch gerade das Anyway in Köln erwähnt. Ich meine mich auch zu erinnern, dass die auch mal sowas angeboten haben. Ne? Also gerade für Menschen, die vielleicht auch das allererste Mal auf den Pride gehen, dass es dann da eine Möglichkeit gibt, sich anzuschließen oder halt Verbindung zu finden, dass man nicht alleine ist.
Man kann sich auch gern den Parteien da vor Ort anschließen.
Genau. Kann man auch.
Weil das sind große Gruppen, da sind teilweise auch also aus meinem Freundeskreis auch Leute dabei, die Psychologie studieren, Soziologie, Sozialwissenschaften. Mhm. Die kennen sich halt alle damit auch aus irgendwo. Mhm. Also man findet halt in den meisten Gruppen immer irgendwen, der sich mit irgendwas auskennt.
Ja. Ja, aber Banden bilden ist immer eine gute Idee. Also sich jemandem anzuschließen, der entweder so etwas schon erlebt hat oder sich halt auskennt. Ne? Das ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Und ja, du bleibst ja auf jeden Fall mit deinen Leuten auch am Ball, dass es sich weiterentwickelt und mehr Safe Spaces, die barrierefrei sind, geschaffen werden und die CSDs sich wahrscheinlich dann entsprechend auch weiterentwickeln. Das finde ich sehr cool. Also vielen, vielen Dank für deinen Einsatz. Ich finde das einfach cool. Deswegen mache ich ja Podcasts, weil ich da immer so coole Leute kennenlerne, die sich so ihren eigenen Popo dafür aufreißen, dass sich was verändert. Ne? Und das finde ich schön, dass du mich da dran teilhaben lässt. Was müssen wir denn noch sagen, Isi? Was fehlt denn noch an deiner Geschichte, an deinen Erfahrungen, was ich jetzt vielleicht vergessen habe, dich zu fragen?
Eigentlich gar nicht so viel.
Gar nicht so viel? Vielleicht ein bisschen?
Also, ich weiß, wie es jetzt für mich weitergeht. Ich bin auch froh, dass ich jetzt überhaupt erstmal einen Plan habe. Mhm. Weil ich bin ein Mensch, der sein ganzes Leben durchplant. Mhm. Einfach auch aufgrund meines Autismus. Ich bin sowas von unspontan.
Aber pünktlich. Also das muss man, also ne, saupünktlich finde ich toll. Beste Eigenschaft hier. Ja.
Und jetzt geht es auch erst nächstes Jahr mal in die Ausbildung zur Bürokauffrau. Dieses Jahr mache ich noch zwei Praktikas im Landtag bei einer Schulabgeordneten der Grünen und bei einer Abgeordneten für Frauengleichstellung und Queer.
Cool. Ja, das klingt doch super spannend. Hi David, da läuft er wieder. Bist im Podcast, ne? Kannst du dir anhören. Du bist jetzt im Podcast mit deinen Schritten. Tschüssi. Das war David der Jogger. Weg ist er. Ja, ich freue mich total, dass du so gute Pläne hast. Und ich finde es super, dass du weißt, dass du Pläne machen musst. So, ne? Also um halt dich ja, auf großen Schritten in Richtung, ja, in Richtung Glück. Ne? Das klingt immer so pathetisch irgendwie. Aber am Ende ist es ja so. Wir wollen ja alle glücklich sein. Und ich glaube, dein Leben war bisher nicht immer nur, wie sagt man denn, ein Ponyhof? Zuckerwatte?
Kunterbunt.
Kunterbunt, genau. Aber es soll kunterbunt werden. Ne? Und du bist kunterbunt gekleidet. Und wir wollen eine kunterbunte Gesellschaft, die diskriminierungsfrei oder zumindest diskriminierungsarm, liebe Schulleitung oder ehemalige Schulleitung von Isi, diskriminierungsarm sich entwickelt. Und ja, ich drücke uns natürlich beiden die Daumen, dass es so weitergeht, wie wir uns das wünschen. Und ja, dir wünsche ich einfach, dass du weiterhin du selbst sein darfst und dich damit wohlfühlst. Und ich wünsche dir auch ganz viel Liebe. Wünschst du dir auch, dass du bald eine Beziehung nochmal führen kannst? So, hast du da, hat das irgendeine Priorität? Oder?
Irgendwo ist es schon schön, wenn man eine Beziehung führen kann. Mhm. Aber das ist bei mir im Moment sehr unwahrscheinlich, weil ich für mich was ganz Neues herausgefunden habe. Und das, glaube ich, nochmal ein größeres gesellschaftliches Thema ist, was nicht so akzeptiert wird aktuell. Und daher mal schauen.
Das war jetzt ein Cliffhanger. Ich frage jetzt nicht, was das ist, weil wir müssen es ja, weil ich lade dich einfach nochmal ein in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder so. Ne? Dann frage ich mal, wie deine Wohnsituation ist, wie die Ausbildung läuft und was das große Geheimnis ist. Was hast jetzt toll hier gemacht. Also, ne? jetzt, liebe HörerInnen, ihr müsst jetzt jede Folge einschalten. Vielleicht ist Isi wieder dabei und lüftet das große Geheimnis. Nein, Quatsch. Isi, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mich hier in Duisburg besucht hast, dass wir dem David beim Joggen zusehen durften. Und jetzt machen wir ein kleines Picknick noch, würde ich sagen.
Ja.
Genau. Ich danke dir und ich danke euch fürs Zuhören. Auf Instagram Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Kriegt ihr noch weitere Infos und schreibt mir da auch gerne, wenn ihr noch Fragen zu dieser Episode habt oder zu irgendwas anderem. Danke fürs Zuhören. Macht euch noch einen schönen Tag. Tschüssi.